Montagsmord.
Ich lieb's, wir beide schmeißen kurz das Mikrofon weg, alles gut.
Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir sprechen über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor.
Juhu. Ja. Oh, und es wird jedes Mal einfach wieder so unangenehm, weil wir nicht wissen, wie wir es anfangen sollen.
Ich kann anfangen. Soll ich erzählen, was bei mir vom Balkon passiert ist?
Ja, ich finde, es ist einfach so ein krass direkter Einstieg. Aber ja, erzähl, was von deinem Balkon passiert ist.
Ich erzähle wieder eine Polizeigeschichte von mir. Also los geht's, Leute. Wir sind ja im schönen Stuttgart und hier gibt es die Ausgangssperre. Für alle Nicht-Stuttgarter, die gerade zuhören.
Für alle Nicht-Baden-Württemberger.
Nicht-Baden-Württemberger, genau. Ausgangssperre ab 8 Uhr, so. Und es war vorletztes Wochenende und es war 1 Uhr morgens. Ich war eigentlich schon am Schlafen, aber ich habe halt immer den Rollladen so ein bisschen auf, damit Luft reinkommt.
So spät war das? Warum war ich denn da noch wach? Ich bin noch niemals so spät wach.
Ja, muss schon sein.
Es war nicht so spät.
Also es, doch, ich hab, wir können ja gleich im Chat schauen, aber es okay. War schon so um 1 Uhr. Es war spät.
Ja, egal.
Es war deutlich nach der Ausgangssperre. Und meine Wohnung, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ist halt so ziemlich ebenerdig fast, aber ich habe trotzdem einen Balkon. Und auf einmal war mein Zimmer halt hell erleuchtet mit Blaulicht. Und so wie ich halt bin, True Crime Fan und so, habe ich halt aus dem Fenster geschaut, habe dann so ein bisschen den Rollladen hochgemacht, um halt bessere Sicht zu haben, weil vor mir ist direkt die Hauptstraße vor meinem Fenster. Und dann stand halt direkt vor dem Balkon ein Polizeiauto und das hatte ein anderes Auto angehalten. Und dann, ich konnte halt alles verstehen, mein Fenster war offen. Und es ging halt darum, dass der Typ noch so spät unterwegs war und es ist ja eigentlich die Ausgangssperre. Und er hatte irgendwie versucht, sich rauszureden mit, ja, er fährt gerade irgendwie ins Hotel, was nicht wirklich gestimmt hat.
In welches Hotel auch?
Genau, so haben Hotels, ist es überhaupt erlaubt? Vor allem seine Freundin hat ihn abgeholt, anscheinend. Die war nämlich auch im Auto. Und dann, der Typ hatte auch irgendwie gar keine Maske an und hatte auch gar keine Maske dabei. Und hat halt dann versucht, sich so irgendwie so ein bisschen rauszureden. Und dann haben halt die Polizisten gemeint so, okay, wir machen jetzt erstmal einen Alkoholtest. Und ja, also er hat halt zu viel getrunken. Das war halt schon mal das erste Problem. Dann... Es war halt so eine weibliche Polizistin, die war so ein bisschen älter und halt ein männlicher Polizist so Mitte 20. Mm. Und der männliche Polizist, der ist dann zur Beifahrertür gegangen von dem Fahrer und wollte halt der Freundin so die Tür aufmachen, damit sie auch mal aussteigt. Und dann ist dieser Fahrer komplett ausgerastet, der so, ey, was machst du bei meiner Freundin? Ey, weg da! War halt so richtig am Eskalieren. Und dann der Polizist so, wie haben sie gerade mit mir gesprochen? Ich mach, was ich will. Sie müssten mich, weißt du, so das ist total disrespectful, wie sie hier gerade mit mir sprechen. War halt mega sauer. Und dann gab es da erstmal so ein bisschen Beef zwischen den beiden. Und der Fahrer hat sich halt die ganze Zeit versucht auszureden. Und dann haben halt die Polizisten Backup gerufen, also noch weitere Polizisten. Und dann kam halt schon der nächste Streifenwagen, auch mit Blaulicht. Die standen dann da wirklich alle vor meinem Fenster. Dann kamen halt die nächsten Polizisten so, ja, was ist denn jetzt hier los? So, was ist denn das Problem hier? Und dann war der Fahrer halt so voll am Ausrasten, weil die Polizisten haben halt gemeint, wir beschlagnahmen jetzt ihren Führerschein, sie dürfen nicht weiterfahren, sie haben zu viel getrunken. Und dann der Fahrer so, das ist mein Eigentum, das können sie nicht beschlagnahmen, das geht nicht. Und dann hat er noch sowas rausgehauen wie, ich zahle Steuern, ich zahle ihr Gehalt.
So richtig hat er nicht unnötig. Auch irgendwas gesagt von wegen, ich habe meine Rechte, ich kenne meine Rechte und sowas?
Ja, genau. So hat er halt die ganze Zeit so rumdiskutiert. Und dann haben halt die Polizisten gemeint so, okay, wir haben es jetzt leise versucht oder halt ein bisschen, wir haben es sanfter versucht. Wenn sie jetzt nicht kooperieren, dann müssen wir ihnen halt die Handschellen anlegen und dann führen wir sie ab. Und dann der so, hat er so wieder so ein bisschen rumgezickt, hatte halt keinen Bock. Und dann haben die Polizisten halt so seine Hand genommen, haben die halt schon mal so nach hinten auf den Rücken und wollten da schon mal so Handschellen anlegen. Und dann der Typ die ganze Zeit so, ey, okay, chill mal. So, noch eine Frage. Warum jetzt die Handschellen? Während er halt schon so festgenommen wird. Und das hat er bestimmt 5-mal gesagt, immer so, chill mal. Noch eine Frage. Warum jetzt die Handschellen? Das war so lachhaft. Ja, auf jeden Fall wurde er dann halt da nicht festgenommen, aber ihm wurden halt auf jeden Fall die Handschellen angelegt. Und er wurde dann ins Polizeiauto geführt. Hat erstmal nochmal die Polizisten dumm angemacht, weil sein Auto stand halt gefühlt mitten auf der Straße. Da ist direkt so eine Baustelle, kann man halt nicht parken. Dann hat er halt gemeint so, ja, er würde gerne das Auto umparken, weil die Polizisten halt gesagt haben, das kann da nicht stehen bleiben. Und dann, ich meine, er hatte zu viel getrunken, er parkt ganz bestimmt das Auto nicht mehr um. Und dann die Polizisten so, nee, das machen wir. Und dann der so, das könnt ihr gar nicht, das Auto ist so tief, das kriegen nur so Experten hin nach dem Motto. Oh, und dann hat er gedroht, und wenn ich auch nur einen Kratzer an dem Auto finde, ich verklag euch. War halt so richtig am Eskalieren. Die arme Freundin stand die ganze Zeit nur daneben und hat das halt alles beobachtet und mitbekommen. Ich frag mich, ob die noch zusammen sind.
Grüße, ich wollte gerade genau das gleiche fragen, weil also mit so einem Vollidioten.
Die war richtig schockiert. Also vor allem, er hatte sie auch angeschrien, als sie halt noch im Auto war. Und als der Polizist gemeint hat, so, ja, steigen Sie mal aus. Dann hat er ihr halt zugeschrien, so, du musst hier gar nichts machen, bleib sitzen. Und sie so, nein, ich steig jetzt aus. Und ist halt rausgegangen. Ich glaube, die hatte auch gar keinen Bock mehr. Und ja, im Endeffekt wurde dann halt der Typ abgeführt. Ich weiß nicht genau, was mit dem Auto passiert ist. Musste auch, glaube ich, am nächsten Tag zur Arbeit. Bin mir nicht mehr sicher, und dann musste ich halt auch schlafen gehen, aber ja, war auf jeden Fall wieder mal eine richtig nice Situation hier. Also mich hat's gefreut.
Spannend.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt zahlt, wenn man gegen die Ausgangssperre, also nicht halt verstößt. Die befolgt, verstößt, genau.
Ich weiß es nicht, aber es ist, glaube ich, einfach zu viel Geld, um dass mir das es wert ist, dass ich tatsächlich dagegen verstoße.
Genau, ich finde auch, es ist zu viel Geld, um irgendwie was zu riskieren. Aber du darfst zu deinem Partner gehen.
Nein, nur zu deinem Lebenspartner, wenn er eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist.
Was?
Ja, du darfst nur zu deinem Ehepartner oder Lebenspartner gehen, wenn ihr eine eingetragene Lebenspartnerschaft habt. Aber du darfst nicht zu deinem Freund gehen. Ja, das ist Auslegungssache, ne? Ich habe einfach einen Screenshot gemacht und war so... Also mich hat niemand angehalten, aber...
Okay. Ich dachte immer, dass man jetzt so einen Beziehungspartner auch als Lebenspartner bezeichnet.
Ah, ja, nee, ich glaube nicht.
Okay, mies. Ja, gut. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, alles entspannt so. Mhm, ich kann nach 8 Uhr noch raus und wieder heim.
Ja, aber so kann ja jeder sagen, ich bin bei meinem Freund oder bei meiner Freundin.
Ja, gut. Aber da musst du halt, ich meine... Ja, hast schon recht.
Ja.
Ja, ach schade. Ich dachte, okay, gut, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja, genau.
Aber ich meine, das müssen sie halt auch vielleicht ein bisschen spezifischer festhalten. Weißt du, wie soll man denn all die Sachen wissen? Wir wollen uns ja richtig verhalten. Sagt uns nur, was wir tun müssen.
Daheim bleiben musst du.
Aber ich will raus. Ja, nee, Spaß. Also nee. Jetzt mal ganz kurz an alle, wir bleiben daheim, wir gehen nicht raus danach. Wir haben einfach nicht das Geld dafür, wir wollen es nicht riskieren. Ich glaube, ja, wir haben beide so ein bisschen, nicht Schiss, aber wir achten das Gesetz.
Doch, ich habe Schiss.
Ja, okay, gut. Ich wollte jetzt nicht nur für mich sprechen.
Ja. So eine deprimierende Situation, da hat man gar keine andere Wahl, als zu trinken.
Ja, wir sitzen hier beide, trinken wieder unser Weinchen.
Ich habe irgendwie ein Prosecco oder sowas aus dem Weinglas.
Ich glaube, ich trinke seit 3 Folgen trinke ich schon aus der gleichen Weinflasche. Ich kann dir garantieren, der Wein ist nicht mehr gut und er steht auch nicht im Kühlschrank. Obwohl. Also das heißt, er ist warm. Valerie, ich...
Du hast keine Ansprüche mehr. Mir ist es
egal mittlerweile. Ja. Und ich habe keine Ansprüche.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, also deprimierende Geschichten abschließen. Ich habe eine Black Story gemacht, geschrieben, selber. Ich weiß nicht, ob sie gut ist.
Hast du auch ein Bild gemalt dazu?
Nee, ein Bild habe ich nicht dazu gemalt, aber ich sag dir, wenn ich ein Bild gemalt hätte, wie es aussehen würde.
Okay.
Und ich kann nicht sagen, ob so eine Black Story vielleicht schon mal gibt, weil ganz ehrlich, wie viele Black Stories gibt es? Sprich, ich kann nicht garantieren, dass es so eine oder so eine ähnliche schon mal gibt, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mega krass einfallsreich ist. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Also, stell dir vor, du hast eine Karte vor dir und auf der Karte ist ein Mann, der so auf den Boden ein bisschen guckt und er hat einen Wischmopp in der Hand, der so zum Boden wischen. Auf dem Boden ist eine Pfütze und da ist ein umgekippter Eimer. So.
Ist die Pfütze rot oder hat sie eine Farbe?
Blau.
Ah.
Also, als Karl am nächsten Morgen den Spa-Bereich für die Gäste putzen und herrichten wollte, drehte sich ihm bei dem entgegenkommenden Geruch eine Mischung aus Fichtennadel, Orange und Omas Schweinebraten sein Magen um.
Fichtennadel, Orange und Omas Schweinebraten. Das klingt nach Weihnachten.
Ja. Aber am frühen Morgen, so um 5 Uhr, möchte man es eigentlich nicht riechen.
Sprich für dich selber. Nein, Spaß. Okay. Aber jemand ist gestorben oder was für eine... Okay. Aber nicht Karl.
Nein.
Ja. Okay. Hat er dann auch direkt gesehen, wo der Geruch herkommt?
Nein.
Okay. Hat es was mit dem Wasser zu tun, welches auf dem Boden ist?
Nee. Das ist einfach nur, er putzt da halt oder richtet es halt alles her für die Gäste.
Im Spa-Bereich?
Ja.
Irgendjemand ist eingebrochen?
Nein. Ah, weiter.
Irgendjemand ist eingebrochen?
Ja.
Irgendwas ist eingebrochen? Also in die Richtung Tiere?
Nee.
Also Menschen sind eingebrochen? Ja.
Was heißt für dich denn eingebrochen?
Okay, Menschen sind dort geblieben, nachdem das Ganze schon zu war.
Nein.
Und waren dann dort über Nacht?
Nein.
Okay, eingebrochen heißt für mich...
Der Spa-Bereich hatte zu und die sind trotzdem reingegangen.
Okay.
Ja.
Ja. Aber während der Zeit, während dieser ganze Spa offen war?
Nee,
sie durften
der war
nur
zu.
Nicht rein? Ach so, okay, es war komplett zu und sie sind trotzdem rein?
Ja.
Also nachts oder so?
Ja.
Okay. Ja, meine Güte. Das waren irgendwelche Duftstoffe, diese Duftaromen-Aufguss?
Ja.
Schweinebratenaufguss?
Nein, Schweinebratenaufguss nicht.
Aber Tannennadel und Orange. Ich weiß gar nicht, ich habe sowas noch nie gemacht.
Ja.
Okay. Also das und irgendjemand, oh mein Gott, es riecht nach Schweinebraten, weil da ein Mensch irgendwie vergessen wurde in der Sauna?
Ja.
Oh, das hat ja jetzt aber ein bisschen lang gebraucht. Oh mein Gott.
Also es wurde niemand vergessen, aber möchtest du, dass ich es auflöse oder möchtest du noch weiter?
Er ist eingeschlafen.
Nein.
Praktisch.
Mm-mm.
Er wurde eingesperrt.
Ja.
Aus Versehen, kam nicht mehr raus und es war halt die ganze Zeit an und so wurde er gekocht.
Nee, es war kein Aus Versehen.
Okay, er wurde mit Absicht eingesperrt.
Ja.
Und ermordet.
Die Person war davor aber schon tot.
Oh, ach so, vielleicht wegen dem Warmen ist sein Herz irgendwie versagt. Ach so, nee, er wurde ja ermordet.
Ja.
Ja, er wurde ermordet und dann da drin gelassen. Okay.
Ja, also, es war eine Sie, aber es ist in Ordnung, ich löse es auf. Das Ehepaar aus Zimmer 119 erhoffte sich mit dem Urlaub im 5-Sterne-Hotel in den Tiroler Alpen, ihr Liebesleben im verflixten 7. Jahr wieder aufleben zu lassen. Doch Ehemann Hannes beschwerte sich schon bei der Anfahrt über die zugeschneiten Straßen und verfluchte den Urlaub mitsamt seiner Frau, bevor dieser überhaupt anfing. Seine Frau Tina konnte über die Angewohnheiten ihres Ehemanns immer an allem ihr die Schuld zu geben, die offene Zahnpastatube, der offen gelassene Klodeckel und das am Boden liegende Handtuch nach dem Duschen auch an diesem Abend nicht darüber hinwegsehen. Es entbrannte ein hitziger Streit, bei dem Tina Hannes mit dem Deckel der Zahnpasta und dem nassen Handtuch vom Boden bewarf. Durch das nasse Handtuch hat sich am Boden eine Pfütze gebildet, auf der Tina bei ihrer Attacke auf ihren Mann ausrutschte und sich den Kopf am Rand der Badewanne aufschlug. Als sie sich nicht mehr rührte, verstaute Hannes sie in einem Servierwagen vom Zimmerservice und fuhr damit in das unterste Stockwerk, den Spa-Bereich. Dort legte er seine Frau in eine der Saunen und drehte die Temperatur auf 180 Grad.
Oh mein Gott.
Als Karl die Reinigungskraft am nächsten Morgen den Spa-Bereich betrat, bemerkte er schnell, dass der Geruch nach Omas Schweinebraten die verkohlte Tina aus Zimmer 119 war, die 6 Stunden bei 180 Grad gebacken wurde.
Oh mein Gott, Valerie, das ist richtig, richtig gut. Wow. Das hast du richtig, richtig cool gemacht. Also danke. Das ist richtig authentisch. Ich glaube, hättest du mir das nicht gesagt, dass du es selber gemacht hast, ich wäre nicht drauf gekommen.
Danke.
Richtig crazy. An dieser Stelle kleiner Applaus für dich. Mega, mega cool. Super Idee. Also so kreativ. Darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Richtiger. Ich liebe es, wir beide. Schmeißen kurz das Mikrofon weg, alles gut.
Ja.
Mega, mega nice. Dürfen wir uns sowas jetzt jede Woche erhoffen von dir?
Vielleicht.
Oder jede Folge?
Ja, vielleicht.
Muss ich auch welche selber schreiben?
Vielleicht. Solltest du damit anfangen, ja.
Ja. Okay, ich überlege, ob ich überlegen kann.
Und falls Moses unsere Stories haben möchte, schreibt uns an. Wir verkaufen sie gerne. 5 Euro pro Story. Pro Story.
Pro Story.
5 Euro
pro 20 Cent pro Buchstabe. Moses, please.
Okay. Black Story, check. Wir dachten, wir widmen diese Folge berühmten Persönlichkeiten, die ermordet wurden. Und Sophie, du darfst anfangen.
Ja. Er war bekannt für sein exzentrisches Auftreten, seine schwarze Perücke und seinen Yorkshire Terrier namens Daisy. Heute spreche ich über Rudolf Moshammer.
Hatten wir nicht berühmte Persönlichkeiten gesagt? Wer ist Rudolf? Wie heißt der? Moshammer?
Moshammer, schön, dass du nachfragst. Er ist eine deutsche Berühmtheit.
Oh, bin ich jetzt einfach schon wieder ungebildet?
Nein, bist du nicht. Ich kannte ihn nämlich auch nicht.
Okay, cool.
Ich sag mal so, ist halt schwierig, irgendwie deutsche Berühmtheiten zu finden, aber ich wollte auf jeden Fall was Deutsches.
Okay.
Ich denke, den Älteren unter uns wird's was sagen. Er fing klein an, wie wir. Mit einer Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel. Dadurch fand er seine Liebe für schöne Kleidung und eröffnete 1968 seine Boutique Carneval de Venise in München.
Aber ich habe mir irgendwie schon sowas gedacht, dass er irgendwie Modeschöpfer ist oder sowas.
Ja, warte mal. Eigentlich, weißt du was, du kannst mal ganz kurz googeln und dir mal ein Bild von ihm anschauen.
Und ich habe schon ein Bild vor mir. Ich werde dir sagen, ob ich ihn mir genauso vorgestellt habe. Wie heißt er nochmal? Rudolf?
Rudolf Moshammer, aber mit einem O. Moshammer? Oh, spreche ich es auch falsch aus? Nee, warte, nicht Hammer.
Doch?
Doch, Hammer.
Lol, okay, nee, so habe ich ihn mir nicht vorgestellt. Oh, ja. What the fuck?
Ja. Siehst du die schwarze Perücke?
Ich sehe die schwarze Perücke und ich sehe seinen Schnauzer.
Und den Eyeliner irgendwie?
Was für ein Pornobalken. Ja. War das damals in? Oh, nee, Kajal hat er. Oh.
Ja, aber so ein verschmierter.
Und sein
so
Hund.
So sehe ich auch gerade aus, aber nach einem langen Tag halt. God.
Leute, ihr müsst diesen Mann googeln. Guckt euch seinen Hund an. An wer ist die Frau mit den blauen Haaren?
Ah, dazu kommen wir noch.
Alles klar, ja, erzähl.
Also der Hund ist der Yorkshire Terrier, Daisy, so. Wie gesagt, er fing klein an, bevor der Ruhm übernahm. Nein, Spaß. Genau, er hatte die Boutique Carneval de Venise in München. Er machte sich mit dem Geschäft schnell einen Namen in der Modeszene und war auch bis in die frühen 90er ziemlich erfolgreich. Das Geschäft führte er mit seiner Mutter zusammen, bis zu ihrem Tod. Auch die Mutter hatte ihr eigenes Markenzeichen, und zwar die violett gefärbten Haare.
Mhm.
Ja. Durch seine Prêt-à-porter-Mode, die sich durch, also Prêt-à-porter-Mode ist so praktisch tragfertige Kleidemode. Und im Gegensatz zur Haute Couture wird die Bekleidung dabei nicht maßgeschneidert, sondern in Standardgrößen und im fertigen Zustand auf den Markt gebracht.
Ah ja. Schon was gelernt heute.
Jetzt sind wir ein bisschen schlauer. Also dadurch sammelte er einige größere internationale Kunden zusammen. Zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, Siegfried und Roy, Thomas Gottschalk, Roberto Blanco, etc., etc.
PP.
Neben seinem Modegeschäft war er unter anderem Besitzer des ältesten Restaurants Münchens, dem Gasthaus zur Hundskugel. im altstädtischen Hackenviertel. Hundskugel würde ich halt auch kein Restaurant nennen. Wenn ich an Hundskugel denke, dann denke ich an einen Tennisball. So einen angeschlabberten Hundskugel. Da gehen wir mal essen. Er war für sein soziales Engagement in München bekannt. Im Sommer 2000 gründete er die Stiftung Licht für Obdachlose. Und er hatte vor allem halt für Obdachlose ein offenes Herz, weil er war tatsächlich auch mal halt in jüngeren Jahren immer kurz vor der Obdachlosigkeit mit seiner Mutter. Und sein Vater hat halt die Familie so ein bisschen misshandelt. Und sein Vater war dann letzten Endes obdachlos alleine und ist als Obdachloser gestorben. Deswegen hat er halt ganz viel für Obdachlose gemacht. So. Er übernahm auch eine aktive Partnerschaft für ein Entzugszentrum für Alkoholkranke. 4 Jahre lang lad er die Obdachlosen der Stadt und Umgebung zu einem großen Weihnachtsessen ein, bei dem er sie auch jedes Mal persönlich beschenkte. Eigentlich gar nicht so ein schlechter Mensch.
Wieso eigentlich?
Nee, also er also hört sich zumindest so an.
Ja, das klang so, als ob da ein fettes Aber kommt.
Nee, nicht wirklich. Ich finde nur, wenn man halt das Bild sieht, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich möchte jetzt nicht als Kulturbanause bezeichnet werden oder irgendwie, aber ich finde, wenn man ihn halt so sieht, dann denkt man so ein bisschen an RTL 2. Oder wenn man das hört. Weil für mich war er halt im Kopf so ein bisschen auf einem Level mit Daniela Katzenberger.
Daniela Katzenberger, okay.
Oder?
Ich hätte eher gesagt mit Harald Glöckler, aber.
Ja, genau, an den musste ich auch denken. Aber ich finde, die sind so alle auf einer Schiene bei mir.
Okay, ja.
Und deswegen hatte ich ihn zuerst, also als ich ihn halt gesehen habe, als ich so ein bisschen drüber gelesen habe, da dachte ich mir auch so, okay, er ist eigentlich auch so exzentrisch und so. Weißt du?
Ja.
Aber wenn man hört, was er alles so geleistet hat, dann ist er eigentlich gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte anfangs. Das wollte ich damit sagen, so.
Okay.
Also, wie gesagt, er hat jahrelang dieses Weihnachtsessen für alle Obdachlosen gemacht. Und im Jahr 2000 wurde ihm für sein soziales Engagement der Martinsmantel von der Radioredaktion des St. Michaelsbunde verliehen. Er spielte sogar in einer Tatortfolge mal mit, nämlich in Im Herzen Eiszeit, also so heißt die Tatortfolge, und auch in dem Film Traue keinem, mit dem du schläfst. Und das wird auch später nochmal interessant. Also dieser Titel.
Oh, wo er recht hat, hat er recht.
Ja. Mit der Band Münchner Zwietracht und dem Titel Teilt Freud und Leid trat er 2001 bei der Vorentscheidung des Eurovision Song Contest an. Und sonst war er noch in McDonald's-Werbespots und Nescafé-Werbung zu sehen. Also so viel jetzt mal zu ihm.
Also erfolgreich.
Ja, also dafür, dass ich halt noch nie so richtig von ihm gehört hatte. Ich meine, zu der Zeit war ich halt auch Kindergarten. Dafür war er schon relativ bekannt. Oder?
Ja.
Wie gesagt, für deutsche Verhältnisse so ziemlich bekannt. Und ich denke mal, viele werden ihn auch irgendwie kennen oder sich an ihn erinnern.
Oh, es werden jetzt bestimmt ganz viele sagen, oh, wir haben in Deutschland so tolle Schauspieler und so tolle Musiker und ihr lasst es so klingen, als ob Deutschland niemand Berühmtes, Bekanntes und Tolles hervorgebracht hat. Leute, wir wissen, es gibt Til Schweiger, aber... wir wissen, es gibt Berühmtheiten, Bekanntheiten.
Wir wissen, es gibt Matthias Schweighöfer.
Ja, also... wir sind jetzt nicht so, oh mein Gott, Deutschland hat niemand Tolles herausgebracht. Auf gar keinen
Fall. Nein, das auf keinen Fall. Deutschland hat uns.
Das hast du schön gesagt.
Auf jeden Fall. Der Gute war aber auch ein bisschen crazy unterwegs, weil wir fanden ja seinen Hund Daisy so toll.
Ja.
Und das Ding ist, er hatte insgesamt 4 Hunde nacheinander, die alle Daisy hießen.
Mhm.
Also immer wieder den gleichen mit dem gleichen Namen praktisch.
Ah ja, cool.
Ja. Okay, die letzte Daisy war das Yorkshire Terrier Weibchen, welches du auch in dem Bild gesehen hast. Und sie hieß Irina de Pitacus.
Ich dachte, sie hieß Daisy.
Ja, er hat sie auch dann Daisy genannt, aber irgendwie hieß sie anfangs so. Vielleicht ist es auch die Hunderasse? Ich weiß es nicht. So. Im Alter von 4 Monaten wurde sie, stets mit einem Schleifchen auf dem Kopf geschmückt, zu einem Markenzeichen des extravaganten Designers und war an dessen Seite wiederholt im Fernsehen zu sehen. 2005 hatte sie einen kurzen Gastauftritt in der RTL-Serie Unter uns. Mooshammer widmete der Hündin ein Buch und eine Website. Sie war auch Namenspatin für eine von Mooshammer entworfene Pflegeserie für Hunde. Außerdem entwarf Mooshammer eine Kollektion für Hundebekleidung. So viel zu Daisy, Nummer 4. Am 13. Januar 2005 aß Mooshammer mit einer Bekannten zu Abend in einem italienischen Restaurant in Grünwald, dem Münchner Vorort, in dem er wohnte. Anschließend fuhr er alleine in seinem Rolls-Royce in die Innenstadt Münchens und hielt in der Nähe des Hauptbahnhofs an. Er sprach den Iraker Herisch A. an, also Herisch A. ist sein Name.
Danke dafür, Sophie.
Ich weiß nicht, mir kam es gerade so vor, als hätte ich es so übelst komisch gesagt.
Ja, ist okay.
Ohne Pause. Deswegen wollte ich es nur noch mal kurz sicherstellen. Also der Iraker Herisch A. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und bat ihm 2000 Euro für sexuelle Dienstleistungen an. Herisch stieg ins Auto und die beiden fuhren zu Mooshammer nach Hause. Mhm. Es gehörte zu Mooshammers Gewohnheit, mehrmals in der Woche auf die Suche nach jungen Männern zu gehen. Herisch sagte, dass es auch unter den Irakern in München bekannt war, dass Mooshammer beim Hauptbahnhof junge Männer angesprochen habe. Herisch hatte Geldnot. Er hatte sein Geld an Spielautomaten verloren. Er arbeitete als Aushilfskoch und hatte einen Asylantrag gestellt, aber besaß eine gültige Aufenthaltserlaubnis. Er sagte, er habe eine Freundin und sei nicht homosexuell. Geld ist der einzige Grund, wieso er in das Auto gestiegen ist. In Mooshammers Haus, es ist nur ein O, Mooshammer.
Aber wäre es dann nicht mit SS?
Ja, aber wäre Moos nicht mit Doppel-O?
Ja. Würdest du einfach bitte nur von Rudolf M. sprechen?
In Rudolf M.'s Haus kam es nach den abgesprochenen sexuellen Handlungen zu einem Streit. Rudolf M. hat sich anscheinend gewehrt, die vollen 2000 Euro zu zahlen und wollte Herisch rausschmeißen.
Aber er hat sie ihm doch versprochen, war ja nicht gut genug.
Das hatte ich mir auch überlegt. Und was ist, also Herisch meinte ja, er sei nicht homosexuell. Und was ist, wenn die praktisch paar sexuelle Situationen miteinander abgesprochen haben? Und dann sagte Herisch so, jetzt lieber doch nicht mehr. So, sorry, ist mir irgendwie nicht so, ich fühle mich nicht so wohl dabei. Und dann sagte Rudolf zum Schluss halt so, okay, du hast das und das nicht gemacht, wir hatten es eigentlich ausgemacht, dann zahle ich dir jetzt irgendwie ein bisschen weniger dafür.
Ja, das fände ich aber auch schon ein bisschen asozial. Weil sie haben ja davor nicht abgemacht, was er tun muss, damit er die 2000 Euro bekommt.
Doch.
Ja? Warte.
Hier, doch. Ich habe ja gesagt, im Haus kam es nach den abgesprochenen sexuellen Handlungen. Also sie hatten sich abgesprochen, was sie alles machen. Und dann, wie gesagt, wir können jetzt halt nur, Herisch ist der Einzige, der berichten kann, was dann wirklich passiert ist und so. Deswegen wissen wir nicht, ob halt nicht noch mehr abgesprochen war, weißt du?
Ja.
Und es halt einfach nicht erfüllt wurde. Genau, also da kam es dann zum Streit und daraufhin packte Herisch ein Stromkabel, das auf einem Tisch lag, legte das Kabel Rudolf um den Hals und zog. Obduktionen haben ergeben, dass der Täter Rudolf blitzschnell stranguliert hat. Es wird berichtet, dass Rudolf eigentlich gar keine Chance mehr hatte, zurückzukämpfen. Nach dem Mord durchsucht Herisch den Toten. Als er nichts findet, geht er ohne Beute, laut seinen Aussagen, aus dem Haus und nimmt an der nächsten Haltestelle die erste Straßenbahn. Aus Angst, erkannt zu werden, versucht er, sein Aussehen zu verändern. Er rasiert sich den Kopf.
Wow.
Er hatte wohl einfach verdrängt, dass es in einem Polizeicomputer Datensätze von ihm gibt, die viel aussagekräftiger sind als so ein rasierter Kopf oder irgendwelche anderen visuellen Merkmale. Ein paar Jahre davor hatte nämlich die Staatsanwaltschaft gegen ihn zweimal ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung. Die Verfahren wurden aber eingestellt und er hatte dann damals eine freiwillige Speichelprobe abgegeben und seitdem war seine DNA in der zentralen DNA-Datei abgespeichert. Das heißt, als die Spurensicherung der Polizei in Rudolfs Wohnung auf DNA-Spuren gestoßen sind, die vom Täter stammen mussten, war es nur noch eine Sache von Stunden, bis der Polizeicomputer den Namen von Herisch A. anzeigte. Am Samstag gegen 18 Uhr stand für die Polizei fest, dass der Iraker der Mörder Rudolfs sein musste. Auch der Wohnsitz war gespeichert. Also ging ein Sonderkommando der Polizei zu der Wohnung hin, aber die Polizei musste warten, weil Herisch A. war gar nicht vor Ort. Irgendwann um 22 Uhr kam er dann an bei seiner Wohnung und dann schlug die Polizei zu. Und der Iraker ließ sich ohne Widerstand abführen. Noch in der Nacht legte Herisch, der gebrochen Deutsch spricht und von einem Dolmetscher unterstützt wird, ein umfassendes Geständnis ab. Herisch war nach der Festnahme von Selbstmitleid geprägt. Er habe darüber geklagt, dass er sich nichts leisten könne, während andere teure Autos hatten. Und generell findet er es so scheiße, dass er so wenig Geld hat, während andere irgendwie massiv Geld haben und es einfach so für so Dienstleistungen praktisch verwenden können. Und das findet er einfach total ungerecht. Am 2. November 2005 begann in München der Prozess gegen den geständigen Täter. Während die Staatsanwaltschaft die Tat als Mord durch Heimtücke anzulegen versuchte, plädierten die Strafverteidiger auf Totschlag. Herisch wurde am 21. November 2005 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Rudolf heimtückisch aus Habgier und in der Absicht, ihn auszurauben, erdrosselt hatte.
Aber haben Sie denn nachweisen können, dass er noch was genommen hat? Weil er hat ja behauptet, dass er nichts geklaut hat.
Ich weiß gar nicht.
Ja, wenn er deswegen verurteilt wurde, dann muss er ja was genommen haben.
Genau, weil, also es hieß ja auch, laut seiner Aussage hat er halt das Opfer durchsucht, hat er nichts gefunden und ist dann gegangen. Aber ich glaube, so ganz stimmt das nicht. Ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass sie tatsächlich, als sie dann da in seiner Wohnung waren, auch noch Sachen gefunden haben.
Okay.
Also Bargeld und so. Genau. Und wenn er ja schon sagt, dass der einzige Grund, wieso er in das Auto gestiegen ist, Geld war, ja, weißt du, und dann halt im Endeffekt der Typ tot ist, dann ist es halt auch schon so ein bisschen so, warum, weißt du?
Ja.
Und ich meine, er wollte halt die vollen 2000 Euro und deswegen im Endeffekt hat er ja Rudolf umgebracht.
Ja.
Ja, genau. Also das Schwurgericht erkannte zudem eine besondere Schwere der Schuld, sodass eine vorzeitige Haftentlassung auch bei guter Führung nach 15 Jahren sehr unwahrscheinlich ist. Die vom Angeklagten eingelegte Revision wurde Mitte 2006 vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe als offensichtlich unbegründet verworfen. Ja, und das war's zu Rudolf Mooshammer, ein prominenter Deutscher.
So schade. Dabei wollte er doch nur Spaß.
Ja, ja, das finde ich auch so ein bisschen schade. Und vor allem, ich finde es halt echt mies, weil er hat so viel gemacht immer. Also.
Ja, deswegen sucht euch eure Partner nicht auf der Straße, sondern Tindert oder so. Keine Werbung.
Sucht euch eure Partner nicht auf der Straße. Weisheiten mit Valerie.
Ja. Bleiben wir bei Reichen, also nein, bei Menschen mit viel Geld und Menschen, die es ungerecht finden, wenn andere Menschen viel Geld haben. Mein Fall hat sich 1977 zugetragen und das war ein Jahr, in dem in Deutschland die linke Seite des politischen Flügels die Nation die Luft anhalten ließ. Vor allen Dingen so in der Zeit im September und Oktober 1977 war geprägt von Anschlägen der terroristischen Vereinigung Rote Armee-Fraktion, kurz genannt die RAF. Die Zeit wird auch als der deutsche Herbst genannt und gilt als eine der schwersten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Triggerwarnung, in meinem Fall geht es um Geiselnahme und Suizid. Um den Mord an meiner Persönlichkeit, also nicht an meiner privatpersönlichen Persönlichkeit, sondern der meines Opfers, heute zu verstehen, müssen wir aber nochmal ein paar Jahre weiter zurück, und zwar starten wir im Jahr 1967. Die eigentlich friedliche Studentenbewegung, die gegen den Kapitalismus protestierte, gegen den Vietnamkrieg und gegen die Aufstockung atomarer Waffen, die wurde radikaler, beziehungsweise es gab militante Gruppen, die immer mehr an Einfluss gewannen. Andreas Bader und Gudrun Enslin waren zwei linksradikal Eingestellte, die der Meinung waren, dass Gewalt im Kampf gegen den Staat unverzichtbar sei. Mit weiteren Verbündeten protestierten sie 1968 gegen das imperialistische System und legten zwei Brände in Frankfurter Kaufhäusern. Von den Terroristen wurde nur Bader inhaftiert. Die anderen konnten sich einer Haftstrafe entziehen, aber auch Bader verbrachte nur einen Monat im Gefängnis. Ihm wurde ein Besuch in der Berliner Bibliothek zugesagt. Dort sollte er die populäre Journalistin Ulrike Meinhof treffen, um mit ihr zusammen an einem Buch zu arbeiten. Meinhof hatte sich aber schon lange mit der RAF verbündet und so konnte Bader mit Hilfe bewaffneter Gleichgesinnter befreit werden. Das war dann quasi die Geburtsstunde der RAF, weil die Gründer der linksradikalen Bewegung sich gefunden hatten. Das waren Bader, Meinhof, Enslin und der Anwalt Mahler. Bis dahin hießen sie aber noch nicht RAF, sondern wurden von den Medien als die Bader-Meinhof-Bande bezeichnet. Und mit dieser Gruppe, also das war quasi die erste Generation der RAF, begann dann eben der Terror. Damit sie sich Autos, Wohnungen, Waffen und das Leben im Untergrund leisten können, überfielen sie mehrere Banken. 1971 gaben sie sich den Namen RAF und sie veröffentlichten ihr Symbol, einen roten Stern mit einem Maschinengewehr. Es gab auch ein Manifest, in dem sie die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes propagierten und sie protestierten 1972 gegen den Vietnamkrieg und dafür haben sie dann Bomben in den Hauptquartieren der US-Armee gelegt und in der Polizeiredaktion, in der Polizeidirektion in Augsburg. Auch im Axel Springer Haus in Berlin gingen mehrere Bomben hoch. Und weißt du, ich finde, das ist so eine Sache. Gegen den Vietnamkrieg zu protestieren, ja, in Ordnung. Mhm. Aber Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen, also was dachten sie, was sie damit bezwecken? Und vor allen Dingen, was hat sie in ihren Augen besser gemacht oder besser dargestellt, als die, die den Vietnamkrieg geführt haben? Also sie waren ja im Endeffekt kein Deut besser, wenn sie andere Menschen umbringen oder umbringen wollen.
Ja, ich denke mir halt auch so, die, die den Vietnamkrieg führen, in Vietnam denken sich dann so, oh nein, jetzt wurde im Axel-Springer-Haus eine Bombe gezündet. Lasst uns aufhören, Freunde. Jetzt reicht's. Nicht das Axel-Springer-Haus, nicht die Meinhof-Bande.
Weißt ja, du, ich glaube, es ging eher darum, dass sie wollten, dass Deutschland keine Truppen mehr in den Vietnamkrieg schickt. Aber ja, trotzdem, so wirklich, was haben sie denn erwartet, dass Deutschland jetzt sagt, oh, da sind 5 Leute dagegen. Wir lassen das lieber. Also, und ja, dann
ja.
Einfach so viel Terror zu verbreiten und Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen, finde ich halt irgendwie einfach sinnlos. Aber irgendwie ist das ja das Prinzip eines jeden Krieges.
Haben Sie damals ein Statement dazu gegeben, so, hey, habt ihr die Bomben gesehen, die wir gelegt haben? Das war für den Vietnamkrieg. So, merkt euch das, das war für den Vietnamkrieg.
Doch, oder ich glaube tatsächlich, kommt man da drauf? Haben Sie sowas gemacht, ja.
Okay.
Nach den Bombenanschlägen folgte die größte Fahndungsaktion in der Geschichte der BRD und im Juni wurde die erste Generation der RAF verhaftet und im Gefängnis Stuttgart-Stammheim inhaftiert.
Stammheim, Stuttgart!
Im Mai 1975 begann dann der Prozess gegen die RAF-Spitze. Angeklagt waren sie wegen 4 Morden, 39 Mordversuchen und 6 Sprengstoffanschlägen. Das Problem war aber, dass ich gar nicht nachweisen lassen konnte, wer an welcher Tat beteiligt war. Nach 192 Verhandlungstagen gab es dann schließlich im Juni 1977 ein Urteil. Lebenslänglich für Bader und Enslin, Ulrike Meinhof, die Journalistin, die hatte sich schon im Mai 1976 am Fenstergitter ihrer Zelle erhängt. Oder wie andere RAF-Mitglieder behaupten, sie wurde Opfer eines staatlichen Auftragsmordes.
Ist klar.
Meinhof wurde auf einem Friedhof in Berlin bestattet. Und die Info wäre jetzt gar nicht so erwähnenswert, wenn da nicht diese bizarre Tatsache hinzukommen würde, dass ihr Gehirn erst 2002 beigesetzt wurde. Das wurde nämlich ohne Wissen der Angehörigen entnommen, um daran medizinische Untersuchungen durchzuführen. Da war ich kurz sehr fassungslos, als ich das gelesen habe.
Darf man das einfach so? Da muss doch irgendjemand zustimmen.
Ja.
Oder ist es, weil sie im Gefängnis gestorben ist, dass sie irgendwie nicht mehr so ihren Körper bestimmen darf oder was weiß ich?
Aber jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auch nach dem Tod.
Auch Gefangene.
Ja.
Mega komisch. Vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas abläuft. Dass man das Gehirn dann ist es wie? In der kleinen Kiste wird es dann dazugelegt oder?
Vielleicht. Oder einfach so reingelegt.
Wieder rein. Wie rein?
In den Sarg. Und dann liegt es so in ihre Hände. Die Hände liegen so auf dem Bauch.
Oh, das ist so eklig. Da wird dann
das Gehirn drauf gebettet.
Aber ich meine, warte, wie viel Zeit war dazwischen? Wie viele Jahre waren es?
Also 2002 wurde ihr Gehirn eingesetzt. Also beigesetzt. Entschuldigung. Und 1976 hat sie sich das Leben genommen.
25. Sorry, aber ihre Hände existieren nicht mehr.
Das ist richtig. Okay, halten wir uns nicht daran fest. Während man dachte, dass die RAF jetzt aus der Welt geräumt sei und die würden bis ans Lebensende in ihren Zellen bleiben, hatte sich außerhalb der Gefängnismauern jedoch eine zweite Generation der RAF zusammengefunden. Und deren Ziel war es, die erste Generation der RAF aus den Gefängnissen freizupressen. So, und als ob das nicht schon genug Mord, Terror, Angst und Schrecken war, fängt mein Fall jetzt eigentlich erst an. Also ich weiß auch gar nicht, ob der gute Herr schon damals bekannt war, aber heutzutage kennt man ihn eigentlich schon. Meine Person ist Hans-Martin Schleyer. Und wenn man ihn nicht als Person kennt, kennt man ihn zumindest von Konzerten in Stuttgart, wo sein Geist quasi jedes Konzert begleitet in der Hans-Martin-Schleyer-Halle.
Wenn man ihn nicht als Person kennt, dann kennt man ihn als Halle.
Genau. Oder als Straße. Es gibt auch viele Straßen, die nach ihm benannt wurden.
In Sindelfingen eine, oder? Oder in Böblingen?
Überall.
Ja.
Das Linksbündnis wollte die Halle übrigens im letzten Jahr umtaufen, weil die Nazi-Schleierhalle, wie sie sie nennen, entnazifiziert werden soll. Warum aber Nazi-Schleierhalle? Und mit der Beantwortung dieser Frage sind wir direkt im Lebenslauf meines Opfers Hans-Martin Schleyer. Der wurde am 1. Mai 1915 geboren. 1931 trat er in die Hitlerjugend ein und 1933 in die SS, wo er bis zum Hauptsturmführer aufgestiegen ist. Außerdem trat er 1937 in die NSDAP ein. Er heiratete Waltrud Ketterer und die beiden bekamen zusammen 4 Söhne. Beim Entnazifizierungsverfahren 1948 wurde er zuerst als Minderbelasteter eingestuft, dagegen ging er aber in Revision und nach dem nächsten Verfahren wurde er nur noch als Mitläufer eingestuft. Wie hat er das geschafft? Nun ja, er hat bei den Angaben seiner Person einen niedrigeren Dienstgrad angegeben, um das mögliche Strafmaß zu reduzieren. Statt seines Ranges als SS-Hauptsturmführer notierte er nur SS-Oberschaftsführer. Und so ging sein Plan auf. So? Ja, hat geklappt.
Wieso haben das nicht alle anderen auch gemacht? Stolz.
Daraufhin folgte eine Karriere in der deutschen Wirtschaft. Zunächst als Referent in der IHK Baden-Baden, dann als Vorstandsmitglied bei der Daimler-Benz AG. Außerdem war er noch stellvertretender Aufsichtsvorratssitzender einer anderen Aktiengesellschaft. Er trat in die CDU ein, von der NSDAP zur CDU. Ist es scheinbar nur ein Katzensprung. Wer hätte es gedacht? Später war er Vorsitzender der Metallindustrie Baden-Württemberg. 1973 dann Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und amtierte zusätzlich als Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. So, ihr habt keine Ahnung, was das alles bedeutet und was diese Verbände und Industriesachen alles sein sollen. Ich auch nicht. Aber lasst euch einfach gesagt sein, er war ein alter weißer Mann mit scheiß viel Geld. Aber dafür hat er offensichtlich ja schon irgendwie ein bisschen hart gearbeitet, wenn man sich so seinen Lebenslauf ansieht. Trotzdem, sympathisch ist anders. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Generation, aus der sich die RAF gebildet hat, gegen den Nationalsozialismus war und den Kapitalismus in Frage stellte, ist es irgendwie schon nicht verwunderlich, dass sie sich Hans-Martin Schleyer als Geisel ausgesucht haben.
Ja.
Nachdem bereits 2 Freipressungsversuche gescheitert waren, sollte mit der Entführung Schleyers ein weiterer Versuch gestartet werden. Das Bild vom Ex-Nazi, der in der Nachkriegszeit zur Personifizierung des Großkapitals wurde, war entscheidend dafür, dass die RAF ihn für eine Entführung auswählte. So steht es in der Biografie von Schleyer. Schon seit Juni 1977 war Schleyer unter Polizeischutz und seine Wohnungen in Stuttgart, Köln und Meersburg wurden von der Polizei bewacht. Den Polizeischutz hatte er bis zum 5. September 1977. An diesem Tag wurde Schleyer von der Arbeitgeberzentrale, bei der er arbeitete, zu seiner Dienstwohnung in Köln chauffiert. Gefolgt von einem Auto mit 3 bewaffneten Polizisten, die als seine Personenschützer zuständig waren. Plötzlich fuhr jedoch ein gelber Mercedes rückwärts aus einer Straße heraus und versperrte so den Weg für das Konvoi. Schleiers Fahrer, der bremste rechtzeitig, aber das folgende Auto fuhr dem vorderen Wagen auf und schub ihn so in das gelbe querstehende Auto. Und dann wurde das Feuer eröffnet. Innerhalb einer Minute wurden 119 Schüsse abgegeben. Schleiers Fahrer wurde mehrfach getroffen und erlag schnell seinen Verletzungen. Einer der Angreifer sprang auf die Motorhaube des Begleitfahrzeugs und feuerte seine ganze Munition der Maschinenpistole durch die Frontscheibe ins Wageninnere. Der Fahrer wurde 60 Mal getroffen und starb, und auch die zwei anderen Polizisten wurden tödlich getroffen. Schleier blieb unverletzt und die Entführer fliehen mit ihm in einem weißen VW-Bus in eine Wohnung, die der Gruppe von RAF-Mitgliedern als Unterschlupf diente.
Wie ist Schleier unverletzt geblieben, wenn die wild um sich schießen? Und wenn alle anderen drei in dem Auto irgendwie getroffen werden?
Naja, also er war ja nicht in dem Auto mit den drei anderen Polizisten, sondern nur mit dem seines Fahrers.
Aber sein Fahrer wurde doch auch.
Ja, der wurde auch getroffen, aber das Ziel war ja, Schleier unverletzt zu lassen. Hm. Also der durfte ja nicht sterben. Ich glaube, wenn du... keine Ahnung. Sie haben halt einfach darauf geachtet, dass er unverletzt bleibt.
Okay.
Ja, und die fliehen mit ihnen in einem weißen VW-Bus. Und in dieser Wohnung, wo er dann untergebracht wurde, dort wurde er in einem mit Schaumgummi schallgedämpften Wandschrank untergebracht und gezwungen, der Bundesregierung Videonachrichten, Briefe und Fotos zukommen zu lassen, in der er an die Regierung appelliert, ihn gegen die 11 inhaftierten RAF-Mitglieder auszutauschen. Den Forderungen will aber die Bundesregierung nicht nachkommen. Ein örtlicher Polizist vermutet, dass das Haus, in dem die Entführer ihr Opfer festhalten, alle Kriterien erfülle, das typisch ist für eine RAF-Wohnung. Dieses Haus hat eine gute Autobahnanbindung, eine Tiefgarage und es wurden mehrere Mietzahlungen im Voraus gezahlt. Das hat er auch dem Krisenstab in Köln gemeldet, aber die gingen dem nicht nach, weil es von den Beamten in eine falsche Ablage gelegt wurde. Trotzdem wurde Schleier dann sicherheitshalber am 16. September von der RAF in eine andere Wohnung in Den Haag gebracht. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite von dieser Wohnung hat die niederländische Polizei oder die Behörden eben observiert, aber haben sie Schleier befreit? Nein, es gab keinen Zugriff. Schleier wurde in der Nacht vom 19. auf den 20. aber nochmals in eine andere Wohnung nach Brüssel verlegt, weil es kurz vorher in der Nähe dieser einen Wohnung in Den Haag einen Schusswechsel zwischen niederländischen Polizisten und einer Terroristin gab. Ein RAF-Mitglied wurde daraufhin gefangen genommen und die Bundesregierung hat ihm 1 Million D-Mark geboten und eine neue Identität, wenn er den Polizisten sagt, wo Schleier gefangen halten wird. Aber natürlich hat er geschwiegen. In Brüssel bleibt Schleier dann bis zum 18. Oktober. Die Bundesregierung entscheidet sich auch nach wie vor nicht auf die Forderung einzugehen und Hans Eberhard Schleier, der älteste Sohn von Hans Martin Schleier, der ist Rechtsanwalt und hat am 15. Oktober 1977 beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung gegen die Bundesregierung und die betroffenen Landesregierungen gestellt, dass diese doch bitte den Forderungen der Entführer seines Vaters eingehen sollten. Aber der Senat hat diesen Antrag abgelehnt.
Weiß man, welche Begründung? Also, weil sie einfach generell sowas nicht machen? Oder?
Nee, dazu muss man sagen, dass es schon davor Geiselnahmen gab und es wurden davor auch schon andere wichtige Menschen, ich glaube auch Politiker, umgebracht. Also es war jetzt nicht die erste Geiselnahme, damit man die Inhaftierten freilässt. Und da ist es halt jedes Mal schiefgegangen. Also da ist jedes Mal jemand gestorben. Und ich glaube, dieses Mal wollten sie halt nicht darauf eingehen. Weil wenn sie darauf eingehen, dann stirbt einer. Und wenn sie nicht darauf eingehen, stirbt auch einer. Verstehst du? Also sie haben quasi, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie seinen Tod irgendwie in Kauf genommen haben. Aber ich meine, aus welchem Grund stellt man sich denn sonst so dermaßen quer?
Ja, oder sie haben halt jetzt gesagt, so oder so, irgendwie passiert was Schlimmes und sie wollen einfach nicht daran irgendwie teilhaben dann.
Naja, also...
Hast du das gemeint? Oder?
Nee. Also die haben schon, also die wollten Schleier schon frei bekommen. Also die haben auch super viele Kontrollen gemacht an Grenzen und Autokontrollen und haben ihn gesucht und alles Mögliche. aber sie wollten einfach nicht der Forderung nachkommen, dass sie 11 Terroristen freilassen für einen anderen Mann, der vielleicht im Endeffekt trotzdem umgebracht wird, verstehst du?
Ach so.
Also sie wollten ja, den irgendwie frei bekommen, ohne die Terroristen freizulassen.
Ja, ja. Okay.
Ja. Nachdem also die Entführer merken, dass sie mit ihrer Geisel nicht so viel anfangen können und mit ihr auch nicht das erreichen können, was sie wollen, suchen sie in Bagdad bei Wadi Haddad Unterstützung. Er ist ein palästinensischer Terrorist der Volksfront zur Befreiung Palästinas, kurz PFLP. Und der hatte zwei Vorschläge. Entweder einen Überfall auf die deutsche Botschaft in Kuwait oder eine Flugzeugentführung. Die Entscheidung fiel auf Letzteres und soll von 4 palästinensischen Terroristen durchgeführt werden. Warum jetzt auf einmal deutsche Terroristen mit palästinensischen arbeiten? Frag mich nicht. Der Plan war auf jeden Fall, dass mit der Entführung eines Flugzeugs der Druck auf die deutsche Regierung so groß ist, dass sie die inhaftierten RAF-Terroristen freilassen müssen. Am 13. Oktober 1977 wird die Lufthansa-Maschine Landshut, die mit 86 Passagieren von Palma nach Frankfurt fliegen sollte, von den palästinensischen Terroristen in Gewalt genommen. Um 14.31 Uhr bekommt die Regierung in Deutschland die Nachricht, dass die Landshut den Kurs geändert hat. Aber auch da möchte die Regierung nicht nachgeben. Als die Landshut dann auf dem römischen Flughafen landet, möchte Deutschland aber immerhin sicher gehen, dass das Flugzeug nicht den NATO-Raum verlässt, um die Chancen für die Geiselbefreiung zu erhöhen. Notfalls soll die Polizei in Italien die Reifen zerschießen, damit das Flugzeug nicht nochmal starten kann. Aber Italien will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben und lässt das bleiben. Somit startet das Flugzeug wieder und landet kurz darauf in Griechenland, um zu tanken, und startet wieder. Aber kein anderes Land, in dem die Terroristen eigentlich landen wollten, erteilt ihnen die Erlaubnis, weil es will wirklich niemand mit dieser Sache was auf ihrem eigenen Boden zu tun haben. In Dubai muss die Landshut dann wegen Treibstoffmangels notlanden, ohne dass sie die Genehmigung dafür haben. Die Geiselnahme dauert bereits 14 Stunden. Der Verteidigungsminister der Emirate fordert, Frauen und Kinder freizulassen, im Tausch gegen Kerosin zum Weiterflug. Aber in ihrer Ausbildung haben die Terroristen gelernt, auf gar keinen Handel einzugehen, der ihnen angeboten wird. Und somit kommt es zu keinem Deal. Der Treibstoff geht aus, die Klimaanlage fällt aus. Und das in Dubai in einem relativ kleinen, aber voll besetzten Flieger. Die Toiletten sind verstopft und es war allgemein eine sehr eklige Situation, die sich immer weiter zugespitzt hat. Ein Mitglied der Bundesregierung wird nach Dubai geflogen und auch hier soll eigentlich ein Deal gemacht werden, der folgendermaßen aussieht. Er, also der von der Bundesregierung, geht in das Flugzeug rein und dafür werden aber Geiseln freigelassen. Weil es wird denen ja wohl genügen, so einen so wichtigen Mann der deutschen Regierung gefangen zu halten. Nein, das reicht ihnen nicht. Sie gehen nicht auf den Deal ein und drohen stattdessen damit, eine Geisel zu erschießen, wenn sie nicht bald weiterfliegen dürfen. Das Flugzeug startet also wieder mit dem Ziel Aden in Südjemen. Der Hauptgeiselnehmer Mahmoud war sich sicher, dass er dort landen dürfe, aber der Flughafen wurde mit Panzern und LKWs auf der Landebahn versperrt. Denn die Regierung im Südjemen, die eigentlich sonst immer mit Palästina kooperiert und sowas, die hatten die Regel, dass sie kein entführtes Flugzeug dort landen lassen. Der Pilot von der Lufthansa-Maschine wurde aber trotzdem von Mahmoud gezwungen, das Flugzeug zu landen. Und alle haben schon gedacht, sie sterben 100 pro. Und es war bestimmt auch die schlimmste Landung, die es jemals gab, weil die Landebahn einfach viel zu kurz war, dadurch, dass einfach alles versperrt war. Aber sie haben alle überlebt und das Flugzeug blieb auch heil. Bis dato hatte niemand an dem Erfolg der Entführung gezweifelt, also von den Terroristen. Aber dadurch, dass sich niemand mit der RAF oder den palästinensischen Terroristen verbünden wollte und jedes Land die Landung des Flugzeugs verweigerte und die deutsche Regierung immer noch der Meinung war, dass sie der Freilassung nicht zustimmen, kippte so langsam der Optimismus. Auch im Flugzeug eskalierte die Situation. Der Pilot wird erschossen, die Passagiere werden gezwungen, dabei zuzusehen.
Oh mein Gott.
Aden, also die Stadt, die möchte das Flugzeug so schnell wie möglich loswerden und zwingt die Terroristen weiterzufliegen. Der Co-Pilot startet das Flugzeug, das eigentlich schon nicht mehr flugtauglich ist wegen dem ganzen Sand in den
Turbinen,
danke. Trotzdem wird der Co-Pilot dazu angewiesen, die somalische Stadt Mogadischu anzufliegen.
Sorry, aber das werde ich nie verstehen, wieso man den Piloten umbringt. So, das ist doch kontraproduktiv.
Das hatte den einfachen Grund, dass der Pilot ohne Zustimmung von dem Geiselnehmer zum Tower gelaufen ist, von dem Flughafen, und gesagt hat, hey Leute, wir wissen, ihr wollt uns nicht hier haben, aber der Typ, der macht ernst, der bringt uns jetzt gleich alle um, wenn ihr ihm nicht gebt, was er möchte. Und die von dem Tower haben trotzdem gesagt, nee, ihr könnt hier nicht bleiben, ihr müsst jetzt gehen. Und daraufhin hat dann der Pilot gesagt, okay, dann gehe ich jetzt wieder zurück zum Flugzeug und ich weiß aber hundertprozentig, er wird mich erschießen. Und so war es dann eben auch.
Oh mein Gott.
Ja, also er wollte halt, dieser Mahmud wollte eben ein Zeichen setzen dafür, dass man ihm Folge leisten sollte und was halt mit denen passiert, die es nicht tun, weil der halt ohne Erlaubnis das Flugzeug verlassen hat. Genau.
Okay.
Als die dann in Mogadischu landen, ne, wird die Leiche des Piloten von Bord gegeben und Somalia verbündet sich mit Deutschland gegen den Terror. Normal ist Somalia immer auf der Seite von Palästina gewesen, aber Terror fanden die eben auch nicht so geil. Mit der somalischen Botschaft in Deutschland und dem damaligen Kanzler Helmut Schmidt wird veranlasst, dass dieses Sondereinsatzkommando GSG 9 nach Mogadischu fliegt, um das Flugzeug zu stürmen und die Geiseln zu befreien. 95 Stunden nach der Entführung stellt Mahmud jedoch ein Ultimatum. Da Helmut Schmidt nicht auf die Forderung eingeht, wird er das Flugzeug in 20 Minuten in die Luft sprengen. Alle sind in Aufruhr und die Leute im Tower, ein Vertreter der Bundesregierung und der Anführer der GSG 9, die wissen alle nicht so ganz, was sie tun sollen. Also der Anführer von der GSG 9 ist schon da, aber sein Team noch nicht. Die wissen nicht so wirklich, was sie tun sollen und das Ultimatum läuft ab. Nach 20 Minuten werden die Passagiere mit Alkohol übergossen und die Bombe wird angebracht. Alle haben mit ihrem Leben schon abgeschlossen. Bis folgende Nachricht aus dem Tower des Flughafens an das Flugzeug gesendet wird. Die Bundesregierung käme der Forderung nach und lässt die 11 gefangenen RAF-Mitglieder nach Mogadischu fliegen. Wer angeflogen kommt, sind aber nicht die inhaftierten RAF-Mitglieder, sondern die GSG-9-Einheit. Die Leute im Tower verwickeln Mahmud in ein Gespräch, um ihn abzulenken. Die wollen mit ihm diese angebliche Übergabe der RAF-Mitglieder planen. Und währenddessen platzieren sich neben und unter dem Flieger die GSG 9, um das Flugzeug zu stürmen. Es macht Klick, die Türen öffnen sich, es wird geschossen, es explodiert eine Handgranate, aber alle kommen heil raus, bis auf die Terroristen. Drei sind tot, eine Terroristin schwer verletzt.
Alter Falter.
Die GSG 9 eskortiert die Passagiere aus dem Flugzeug und allen geht es den Umständen entsprechend gut. Im Endeffekt war das alles ein Wunder.
Ich glaube, ich habe noch nie, also man hat schon, glaube ich, so ein bisschen was, aber nicht in diesem Ausmaß davon gehört, oder?
Ich hatte es halt im Geschichteunterricht ziemlich ausführlich.
Okay, mir gar nicht.
So, Flugzeug sicher. Mission, die erste Generation der RAF rauszuholen, gescheitert. Und du fragst dich wahrscheinlich, wo zum Henker geht diese Geschichte hin und was ist mit Hans-Martin Schleyer?
Ja.
Die in Stuttgart inhaftierten RAF-Mitglieder bekommen in der Nacht noch über Funk mit, dass die 86 Geiseln der Landshut befreit werden konnten und bringen sich daraufhin um. Du denkst dir vielleicht, wie kann man sich in einem Gefängnis umbringen und wie zum Henker sind die so schnell an diese Infos von außen gekommen? Ich sag's dir. Die hatten drei nette Anwälte, die gemeinsam mit freien Mitarbeitern, Sympathisanten und RAF-Unterstützern die Kommunikation von der JVA Stammheim nach außen koordiniert haben.
Oh, what the fuck?
Die Nachrichten und alles, was die Häftlinge halt sonst so verlangt haben, wurden in den Verteidigungsunterlagen versteckt. In einen gehefteten Aktenband wurde ein Hohlraum geschnitten, die Gegenstände da reingelegt und die Seiten wieder verklebt.
Wie haben die sich umgebracht?
Ja. Gegenstände wie Radios, Sprengstoff und eine Pistole mitsamt Munition werden so in den 7. Stock des Stammheimer Gefängnisses geschmuggelt.
Alter, ich hoffe, die Anwälte sitzen jetzt auch hinter Gitter.
Mit einem elektrischen, umgebauten Küchengerät und einem Transitradio wird eine Gegensprechanlage gebaut, sodass die Inhaftierten zwischen ihren Zellen miteinander kommunizieren können.
What the fuck?
Das klingt eher so wie der verrückte Opa bei Zurück in die Zukunft. Naja, so haben sie eben durch das Radio erfahren, dass der Freipressungsversuch mit der Landshut gescheitert ist. Und die haben dann halt untereinander ausgemacht, dass sie sich jetzt umbringen. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe nehmen sich mit Pistolen oder mit Laken am Fenster das Leben. Irmgard Möller überlebt ihren Suizid mit schweren Messerstechen und bestreitet bis heute einen kollektiven Suizid, sondern spricht von staatlich verordneten Morden.
Ist klar.
Ja. Und was ist jetzt mit Schleyer? Als die Entführer von Schleyer vom Tod der inhaftierten RAF-Mitglieder erfahren, erschießen sie Schleyer mit 3 Schüssen in den Hinterkopf. Am 19. Oktober 1977 gibt es von der RAF ein Bekennerschreiben, das folgendermaßen lautete: Wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. Herr Schmidt, also der damalige Kanzler, der mit seinem Machtkalkül von Anfang an mit Schleyers Tod spekulierte, kann ihn in der Rue Charles Péguy in Mühlhausen im Elsass in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen. Für unseren Schmerz und unsere Wut über die Massaker in Mogadischu und Stammheim ist sein Tod bedeutungslos. Das Obduktionsergebnis ergibt, dass die Kugeln aus einer Waffe stammen, aber wegen den verschiedenen Eintrittswinkeln der Kugeln müssen diese Kugeln eben von 2 verschiedenen Tätern abgegeben worden sein. Wer Schleyer aber erschoss, weiß man bis heute nicht. Wegen der Beteiligung an der Entführung wurden 7 RAF-Mitglieder zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Weitere bekamen so zwischen 7 und 10 Jahren wegen dem Gebrauch der Kronzeugenregelung.
Wieso haben sich die anderen RAF-Mitglieder dann nicht auch noch umgebracht?
Vielleicht war denen ihr Leben ihnen was wert. Also die RAF, die hat sich ja auch offiziell erst 1998 aufgelöst, also die gab es noch eine Weile.
98.
Ja, also vielleicht haben die ja wirklich noch für gedacht, sie kämpfen noch für ein größeres, für eine größere Sache oder sowas, indem sie überleben.
Ja.
Das war die Geschichte von Hans-Martin Schleyer.
Crazy. Das hatte so viele Plot-Twists und noch 50 andere Geschichten dazwischen. Ja. Aber ich finde es mega interessant, vor allem, weil es auch halt so ein Stück Geschichte ist. Wie kam es denn dazu, dass die Halle nach ihm benannt wurde?
Ja, genau, also da wollte ich auch noch drauf eingehen. Das ist, allgemein ist dieser Fall so eine moralische Zwickmühle. Es wurde so viel nach Hans-Martin Schleyer benannt, weil er eben Opfer von linken Terroristen wurde, der für nichts gestorben ist quasi. Also ja. Es gab keinen Grund quasi, dass er gestorben ist, so wirklich. Und einfach als Andenken, als Gedenken an diese Person, die halt für Deutschland schon für was stand, klar für die deutsche Wirtschaft und sowas, weil er halt es schon zu relativ viel gebracht hat, wurde halt in Gedenken an ihn die Halle und auch die Straßen nach ihm benannt. Aber natürlich hat dieses Linksbündnis auch recht so, dass er von linken Terroristen umgebracht wurde, macht ja seine Taten, die er als S-Oberhauptführer irgendwas getan hat, die machen das ja nicht wett. So.
Ja.
Deswegen die Frage, sollte es wegen der Nazifizierung, sollte die Halle umbenannt werden oder nicht? Also ich finde, es ist irgendwie ein bisschen, nicht Verleugnung oder sowas, aber ich finde, es ist einfach eine Veränderung, die nicht getan werden sollte, weil es, also es ist ja trotzdem Gedenken und rechtsradikal und linksradikal, es ist beides nicht geil. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht dafür, dass dass der Name geändert wird, einfach weil es sonst eine Veränderung dafür ist, dass man nicht an eine Person gedenkt, der trotzdem Schlimmes widerfahren ist.
Ja, ich finde auch so Änderungen im Nachhinein, vor allem wenn sie, also die gibt es ja jetzt schon eine Weile, weißt du?
Ja.
Ich sehe da auch nicht so wirklich den Sinn dahinter. Und ich finde, wenn man die Geschichte weiß, so ein bisschen ausführlicher, wenn man es weiß, dann merkt man ja, dass es eigentlich einfach generell für Terrorismus steht.
Ja.
Und halt für beide Extremen, weil Hans-Martin Schleyer war die eine Extreme und er wurde von der anderen Extreme umgebracht.
Genau.
Das heißt, es ist jetzt ja nicht unbedingt so, oh, er war so ein toller Mensch, sondern es soll einfach vielleicht auch so ein Gedanke sein, so, Leute, beides ist scheiße und solche schlimmen Sachen sind die Folge davon.
Ja.
Ja, deswegen würde ich jetzt auch sagen, so, es gibt andere Sachen, die man ändern sollte, bevor man den Namen von der Halle ändert. Gibt es da einen Film drüber oder irgendwas?
Film, es gibt sehr Filme darüber. Ich habe auch eine Doku gesehen. Natürlich kann ich euch jetzt auf die Schnelle nicht sagen, wie sie heißt. Die gibt es auf jeden Fall auf YouTube. Und da wird es alles auch nochmal genauer erklärt, aus welchem Grund die mit Palästina zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben mit den palästinensischen Terroristen. Genau, die Doku hieß Das Wunder von Mogadischu, die Entführung der Landshut 1977. Genau, das habe ich gesehen und dann halt ja noch ein paar andere Dinge, die es halt so auf YouTube dazu gibt. Also super interessant, auch mit Zeugenberichten und sowas, die eben sagen, wie das da so war, in dem Flugzeug zu sein als Geisel.
Ach, stimmt. Ich glaube, das schaue ich mir gleich mal an.
Okay.
Oh, krasse Folge, krass lang.
Krass lang, deswegen beenden wir es wohl an dieser Stelle, oder?
Ja, ich würde sagen.
Ja.
Formalitäten.
Abonniert uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Hört uns, wo immer ihr uns eh schon hört. Auf Spotify, iTunes, Castbox, Podimo.
Deezer. Podify? Nein. Ach, wow. Leute. Hört uns einfach weiter, egal wo ihr seid.
Spotify. Wir werden eine neue Plattform gründen, die Spotify heißt.
Ja. Spotify Podcasts, Spotify.
Ja. Und dann wünschen wir euch zwei schöne Wochen.
Ja, ne? Genießt die Zeit.
Genau.
Macht mal eine Auszeit. Macht mal ein bisschen langsamer.
Nee.
Doch, nee, nicht direkt in diesen
Doch, wir haben Stress. neues Jahr, motiviert, fangt an mit allem, was ihr immer schon mal anfangen wolltet. Jetzt ist die Zeit, come on. Ihr seid doch jetzt alle im Homeoffice. Oder ihr lernt jetzt zu Hause, also come on. Jetzt habt ihr am meisten Zeit für euren Summer Buddy und oder gammelt einfach im Bett, esst Chips und schaut euch eine gute Serie an.
Genau. Macht einfach, was ihr wollt. Macht's gut.
Genau. Okay, bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Tschüss.
Wir hören uns. Ciao.